Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit Tagen wird in unterschiedlichen Runden über einen Plan für ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine gesprochen. Heute stand das nächste Gespräch an. Dieses Mal haben sich Vertreter der USA und der Ukraine in Florida getroffen. Im Vorfeld hatte der ukrainische Präsident Zelensky schnelle Fortschritte in Aussicht gestellt. Doch selbst wenn sich beide Seiten einigen, am Ende braucht es auch die Zustimmung Russlands.
Freundliche Stimmung beim Empfang der Gäste aus Kiew. In dem exklusiven Golfclub soll es um Details des umstrittenen US-Plans gehen, die Frage von Gebietsabtretungen etwa. Bevor Trumps Sonderbeauftragter in der kommenden Woche nach Russland reist, wollen die Ukrainer die Knackpunkte aus ihrer Sicht klären. Es geht nicht nur darum, den Krieg zu beenden, es geht darum, einen Weg nach vorn zu finden, der es ihnen erlaubt, unabhängig zu sein, souverän, dass es niemals wieder Krieg gibt und enormen Wohlstand für die Ukrainer. Ein klares Bekenntnis zur Ukraine, darauf hatten sie gehofft. Wir diskutieren über die Zukunft der Ukraine, die Sicherheit darüber, dass es keine Aggression mehr geben soll gegen uns, Wohlstand und den Wiederaufbau. Wir sind dankbar für die Anstrengungen der USA und ihrem Team. Während der Krieg unvermindert weitergeht, laufen die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren. Die Trump-Regierung hatte die Europäer zuletzt mit einem russlandfreundlichen Plan überrascht. Erst nach intensiven Verhandlungen wurde er nachgebessert. Im Bericht aus Berlin spricht der deutsche Außenminister von einer entscheidenden Woche. Er sei vorsichtig optimistisch.
Die Situation ist gänzlich so, dass ständig die Ukraine sagt, sie ist bereit, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, dass sie bereit ist zu Verhandlungen, dass mit der Ukraine über Einzelheiten gesprochen wird, wie jetzt auch zu dieser Stunde gerade wieder in Florida. Alles gut, alles richtig, nur wer fehlt, ist Wladimir Putin.
In den kommenden Tagen dürften die Europäer gespannt nach Washington blicken. Die große Frage, die auch in den US-Medien diskutiert wird, steht der Präsident zu Europa und der Ukraine und ist er bereit dafür, Druck auf Putin auszuüben?
Dass es einen Frieden in der Ukraine gibt, ist das erklärte Ziel von US-Präsident Trump. Er treibt die Gespräche über ein mögliches Kriegsende voran. Anders ist die Lage in der Nachbarschaft der USA. Dort nehmen die Spannungen zu, genauer gesagt in den Beziehungen zu Venezuela. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Karibik massiv verstärkt. Inzwischen wird sogar über einen amerikanischen Angriff auf Ziele in Venezuela spekuliert.
US-Präsident Trump hat eine Kriegsflotte in die Karibik beordert. 12.000 Soldaten, Kriegsschiffe vor Venezuelas Küste und den Gerald R. Ford Flugzeugträger, den größten der Welt. Gestern wendet sich Trump noch direkt an, Zitat, Fluggesellschaften, Piloten, Drogenhändler und Menschenschmuggler. Sie sollen den Luftraum über und um Venezuela als geschlossen ansehen. Was genau das heißt, ließ Trump offen, doch in Venezuela wächst die Sorge vor militärischen Attacken. Schon zuvor hatten mehrere Airlines ihre Flüge nach Caracas gestrichen. Venezuelas Regierung spricht von einer illegalen Aggression der USA und zeigt bei einer Militärshow demonstrativ Stärke. Viele Menschen fühlen sich nun aber eingekesselt. Angehörige, die außerhalb leben, wollten Weihnachten kommen. Das geht nicht mehr. Wir sind in Caracas eingesperrt. Offiziell kämpft Trump gegen den Drogenhandel. Tatsächlich steckt wohl Machtpolitik dahinter. Trump will Venezuelas autoritären Präsidenten Maduro schwächen oder stürzen, sagen Experten. Die US-Regierung erklärte Maduro zum Kopf eines Drogenkartells, obwohl Venezuela laut Analysen kein relevanter Drogenproduzent ist. In der Karibik und im Ostpazifik ließ Trump mutmaßliche Drogenboote versenken. 80 Menschen starben bereits. Beobachter vermuten, Trump will seinen Einfluss ausbauen. Venezuela verfügt über die weltgrößten Erdölreserven. Er versucht, die politische und militärische Führung Venezuelas mit einer Invasion zu bedrohen, damit sie Maduro selbst ausschalten und eine Regierung einsetzen, die den Amerikanern genehmer ist. Der Experte hält taktische Schläge für möglich, aber keine Invasion. Dafür würde man 50.000 Soldaten brauchen und eine weitere Armee, um Venezuela zu sichern.
Israels Premierminister Netanyahu hat Präsident Herzog um Begnadigung gebeten. Gegen ihn läuft seit Jahren ein Korruptionsprozess. Netanyahu werden Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. In einer Videobotschaft sagte er, ein sofortiges Ende des Prozesses gegen ihn werde die notwendige nationale Versöhnung vorantreiben. Das Präsidialamt teilte mit, das Gesuch werde geprüft. Zuvor hatte US-Präsident Trump Herzog aufgerufen, Netanyahu zu begnadigen. Vertiefen wir das mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Sophie von der Tann. Welche Erklärung haben Sie? Warum kommt dieses Gnadengesuch von Netanyahu gerade jetzt?
Herr Premierminister Netanyahu stellt es so dar, dass dieses Verfahren die Gesellschaft spalte und ein Ende des Verfahrens Versöhnung bringe. Seine Kritiker sehen das komplett anders. Sie werfen ihm vor, die Gesellschaft zu spalten mit Angriffen auf die Justiz, auf die Gewaltenteilung, letztlich auf die Demokratie in Israel. Möglicherweise empfindet Netanyahu auch Rückenwind von Trump, der eine Begnadigung gefordert hatte. Und es ist auch möglich, dass er dieses Verfahren vom Tisch haben will vor Wahlen oder möglichen vorgezogenen Neuwahlen.
Wie aussichtsreich ist denn dieses Gnadengesuch?
Es ist im Moment schwer abzusehen. Auf jeden Fall ist das etwas komplett Neues hier, dass ein Premierminister um Begnadigung bittet, ohne Schuld eingestanden zu haben, ohne verurteilt zu sein. Die Entscheidung liegt letztlich bei Präsident Herzog. Und der hatte sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass das Verfahren zu einem Ende kommt.
Sophie von der Tann, Dankeschön nach Tel Aviv. Am letzten Tag des Bundesparteitags der Grünen hat heute Cem Özdemir eine Rede in Hannover gehalten. Er ist Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg und will im März Nachfolger von Winfried Kretschmann werden, dem einzigen grünen Ministerpräsidenten. Özdemir forderte, dass sich die Grünen als Partei des Fortschritts präsentieren. Wähler gewinne man aber nicht mit radikalen Parolen. Ende kommender Woche soll der Bundestag über die umstrittenen Rentenpläne der Regierung abstimmen. Für eine eigene Mehrheit braucht die Koalition die Stimmen der jungen Gruppe in der Unionsfraktion. Die ist aber noch nicht sicher. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst äußerte sich im Bericht aus Berlin zuversichtlich. Die jungen Abgeordneten hätten auf Probleme im künftigen Rentensystem hingewiesen. Er gehe aber davon aus, dass sie die Regierung nicht in Schwierigkeiten bringen werden.
Ein Lächeln für das Gruppenfoto. Die Stimmung bei der Jungen Union Brandenburg an diesem Wochenende aber gemischt. Denn bei Fragen zum Rentenpaket der schwarz-roten Koalition verfliegt die gute Laune sofort.
Wenn ich jetzt Abgeordnete im Bundestag wäre und in dieser Situation wäre, das jetzt beim Status quo entscheiden zu müssen, könnte ich dem persönlich zumindest nicht zustimmen.
Die junge Gruppe sollte dagegen stimmen. Sie sollte standfest bleiben.
Die junge Gruppe, bitte dranbleiben.
Hier hoffen sie also, dass die junge Gruppe der Unionsfraktion das Rentenpaket stoppt. In dieser Woche hatten sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition geeinigt. Der Gesetzentwurf bleibt, wie er ist. Mit einem zusätzlichen Begleittext will die Regierung aber auf die junge Union zugehen. Ihr Hauptkritikpunkt, das Rentenpaket belaste vor allem die jüngere Generation. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst ist im Bericht aus Berlin überzeugt, dass die jungen Unionsabgeordneten trotz ihres Widerstands den Rentenplänen Ende kommender Woche zustimmen werden.
Ich nehme diese Abgeordneten als sehr verantwortungsvoll wahr. Das zeigen sie ja, indem sie nicht einfach sagen, jetzt sind wir als junge Leute im Bundestag und machen hier mal irgendwie so ein bisschen rum, sondern sie haben valide Punkte, weil sie Verantwortung wahrnehmen. Und wenn man so verantwortungsvoll ist, dann wird man eine Regierung nicht in Schwierigkeiten bringen.
Beharrliches Schweigen an diesem Wochenende bei den Abgeordneten, auf die es ankommen wird. Man wolle erst einmal in Ruhe beraten, heißt es. Morgen kommt das Präsidium der CDU zusammen, zu Gast der Chef der Jungen Union Winkel. Ob die 18 Bundestagsabgeordneten am Dienstag in der Fraktionssitzung dem Rentenkompromiss zustimmen, ist noch unklar. Fest steht nur, ohne ihre Stimmen fehlt der Koalition im Bundestag die sichere Mehrheit.
Mehr als 25.000 Menschen haben gestern im hessischen Gießen gegen die Gründung der AfD-Nachwuchsorganisation demonstriert. Manche von ihnen blockierten Straßen und wollten Absperrungen in Richtung AfD-Versammlung durchbrechen. Dabei gab es gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Genau das sorgt jetzt für Diskussionen. Ein Aktionsbündnis spricht von massiver Polizeigewalt. Die Polizei selbst beklagt hingegen Gewalt gegen Beamte. Hessens Ministerpräsident Rhein kritisiert, dass die Demokratie nicht geschützt, sondern angegriffen werde, wenn Versammlungen attackiert würden. Sturzfluten und massive Erdrutsche. Seit Tagen herrscht in Indonesien Starkregen. Auf der Insel Sumatra sind rund 1 Million Menschen von den Fluten betroffen. Mehr als 440 Menschen kamen bislang ums Leben. Hunderte werden noch vermisst. Hunderttausende wurden obdachlos. Hilfe kommt wegen der Wetterlage und zerstörter Straßen nur schwer durch. Und wir kommen zum Sport. Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg 1:1 getrennt. Den Ausgleich erzielten die Hessen per Foulelfmeter in der 96. Minute. Zuvor hatte der Hamburger SV 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Das entscheidende Tor fiel auch hier erst in der Nachspielzeit.
Spätes Glück im Volksparkstadion. Der Last-Minute-Sieg für den HSV. Gegner Stuttgart beginnt das Spiel ohne einige seiner Topspieler. Der HSV mit der ersten guten Möglichkeit nach 17 Minuten. Die nutzt Robert Glatzel hanseatisch kühl zum 1:0. Die Führung für die Hamburger. Stuttgart noch nicht richtig im Spiel. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reagiert, bringt für die zweite Hälfte 2 Stammkräfte und das zahlt sich nach 54 Minuten aus. Leveling, eingewechselt HSV-Keeper Heuer Fernandes lässt den Ball abprallen vor die Füße vom eingewechselten Dennis Undav. 1:1 der Ausgleich für die Stuttgarter. In der 4. Minute der Nachspielzeit entwickelt sich aus diesem Freistoß der Stuttgarter noch ein Hamburger Konter. Der HSV 13 Minuten in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte, aber mit einem Fabio Baldé, der auf und davon geht. Und ein Auge für Fabio Vieira hat. Der 2:1 Siegtreffer für den Aufsteiger.
Und aus dem Fußballstadion zum Handball, und zwar nach Stuttgart zur Weltmeisterschaft der Frauen. Da war das deutsche Team schon vor dem letzten Vorrundenspiel heute für die Hauptrunde qualifiziert. Nach 2 Siegen gewannen die deutschen Frauen auch gegen Serbien. Am Ende stand es 31:20.
So sieht ein Gruppensieger aus. Das DHB-Team bezwingt auch Serbien klar und marschiert mit weißer Weste in die WM-Hauptrunde. Das Team von Trainer Markus Gaugisch in Weiß macht direkt von Beginn an klar, in welche Richtung die Partie verlaufen soll. Antje Döll zum 6:2 nach knapp 9 Minuten. Dem deutschen Tempohandball hat Serbien wenig entgegenzusetzen. Wieder Döll, 16:6. Es ist bereits ihr 7. Treffer im laufenden Spiel. Die Serbinnen, bis dato auch mit 2 Vorrundensiegen, finden erst gegen Ende des ersten Durchgangs in die Partie, können zur Pause durch Jovovic auf 17:10 verkürzen. Die Deutschen gehen in der zweiten Halbzeit dann in den Verwaltungsmodus über, halten das Team vom Balkan auf Distanz. Alexia Hauf mit dem 27:16. Das letzte Tor der Partie erzielen dann zwar die Serbinnen, Radovic zum 31:20 Endstand. Die DHB-Frauen fahren aber einen nie gefährdeten Sieg ein und nehmen damit die Maximalausbeute von 4 Punkten mit in die Hauptrunde ab Dienstag in Dortmund.
Und hier im größten Stadion Deutschlands ist normalerweise Borussia Dortmund zu Hause. Zum ersten Advent heute gab es statt Fangesängen und Torjubel besinnliche Stimmung beim traditionellen BVB-Weihnachtssingen. Genauso wie beim Fußball war das Stadion ausverkauft. Mehr als 70.000 Menschen sangen gemeinsam mit dem BVB-Weihnachtschor und Musikstars wie Yvonne Katterfeld. Ja, und wir schauen aufs Wetter für morgen, Montag, den 1. Dezember.
Die neue Woche beginnt unter steigendem Luftdruck recht freundlich und teilweise auch noch mild. Heute Nacht zieht der Regen in den Südosten, sonst teils wolkig, teils klar und nur noch einzelne Schauer. Vom Süden bis in die Mitte bildet sich mancherorts Nebel mit der Gefahr von Glätte durch gefrierende Nässe. Morgen fällt zunächst im Südosten, gegen Abend im Nordwesten etwas Regen. Sonst gibt's nach Nebelauflösung einen meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden und Westen bleibt es windig. Dort heute Nacht 6 bis 4 Grad, sonst oft Werte nahe, im Südwesten auch unter dem Gefrierpunkt. Morgen in Oberfranken knapp über 0, am Niederrhein dagegen nahe 10 Grad. Dienstag teils zäher Nebel oder Wolken, teils sonnig, im Westen und Nordwesten etwas Regen. In den folgenden Tagen breiten sich Nebel und Hochnebel immer mehr aus.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir, welche Ergebnisse die Ukraine-Verhandlungen in Florida bringen. Und wir berichten ausführlich über die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.